Also man muss ja als Kampagne betiteln, weil du hast ja nicht nur das Event, du hast die Personen vor Ort, du hast die Social Channels. Du nutzt jeden Channel, um das zu pushen. Und die waren wirklich von Anfang an profitabel bei uns. Eben durch die Reichweitenbündelung kannst du so extreme Effekte erzielen, die man sonst einfach überhaupt nicht erzielen kann.
Snogsalting Podcast, das Why Not für dein Business.
Willkommen zu einer neuen Folge mit Alisa Janke von Purelay. Alte Freundin des Hauses, kann man schon fast sagen. 2016 gegründet mit Etienne und Freddy. Ist so komisch, wenn man von ihnen so professionell in dritter Person spricht. Also wir sind auch sehr gut befreundet. Sie verkaufen Schmuck aus Hawaii. Aloha-Feeling bringen sie nach Deutschland. Und alles zur Gründerstory könnt ihr im Podcast von Februar 2020 hören. Da haben wir schon mal eine Folge aufgenommen.
Ja, und weil es schon eine Folge zur Gründerstory gibt, wollen wir heute eine andere Folge machen, die sich auf Influencer-Marketing spezialisiert, weil das ist vor allem euer Themengebiet. Ich glaube, in dem seid ihr einfach seit 2016, seit ihr gegründet wurdet, ein Riesenvorbild für so gut wie jede Brand, glaube ich, in Deutschland. Darüber wollen wir heute sprechen. Wie sieht erfolgreiches Influencer-Marketing aus? Auch vor allem, wie sehen Influencer-Events aus? Wie organisiert man sowas? Auf was kommt es da an? Und darum soll es heute gehen.
Ein kleiner Hinweis, bevor wir jetzt in die Folge reinstarten. Und zwar könnt ihr euch ab jetzt meinen Vortrag auf der OMR Stage zu den Do's und Don'ts im E-Commerce im Jahr 2022 auf YouTube anschauen. Einfach bei YouTube eingeben, OMR, dort findet ihr alles. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Herzlich willkommen im Podcast, Alisa.
Ja, vielen Dank. Von mir auch ein Aloha. Das muss hier rein, das muss gedroppt werden. Genau, danke für die Vorstellung und ich bin gespannt auf eure Fragen.
Was würdest du sagen, seit 2020, krass lang her, was würdest du sagen, was sind so die Sachen, die dir vor allem im Kopf geblieben sind, was seitdem alles bei euch passiert ist?
Klar, die letzten zwei Jahre, 2020 bis 2022, waren natürlich für uns alle aufregend und ein bisschen anders. Ihr habt es eben schon gesagt, gerade Influencer-Events sind für unsere Brand super, super wichtig. Es war natürlich auch was, was wir die zwei Jahre nicht so umsetzen konnten, aber wir haben viele coole andere Formate entwickelt, um die Brand zu stärken, um auch einen Aufbau mit der Community zu gewährleisten. Und ja, dieses Jahr sind wir wieder gut vorbereitet, was Events angeht.
Wie viel kommen dieses Jahr bei euch?
Wie viele Events wir hatten? Jetzt zum Beispiel letzte Woche ein Launch-Event in Spanien. Wir hatten einen Collection-Drop in Paris für den französischen Markt. Also wir haben viele kleinere Events, aber auch sehr, sehr große. Also beispielsweise unser Geburtstagsevent wird wieder ein Highlight werden dieses Jahr, weil wir einfach sagen, hey, das ist so geil, die Marke wird 6 Jahre alt, wir müssen das richtig feiern und richtig zelebrieren, einmal mit unseren Partnern, mit den Influencern, Creatern, aber auch mit der Community. Also da kommen im August 2 richtig coole Festival-Events, einmal eins Anfang August und einmal eins Ende August. Und ja, dann, wenn es wieder Richtung Black Friday, Singles Day geht, werden wir auch probieren, die Reichweiten wieder zu bündeln und dass wir da ordentlich Traffic auf den Shop bekommen.
Wieso macht ihr die Events? Aus unserer Perspektive, wir haben erst ein Event größeres gemacht, letztes Jahr an unserem Geburtstag. Natürlich auch stark inspiriert durch euch, das kann man nicht anders sagen. Unsere Theorie dahinter ist so, dass wir sehen, okay, wenn wir unsere ganze Marketing-Power, die wir haben, bündeln, an einem Tag, an einem Big Bang, dass die Leute, sage ich mal, krass darüber reden, Word of Mouth, und deswegen es vielleicht auch überproportional profitabel ist, auch wenn es von außen aussieht, als wäre krass, was sie da alles machen. Trotzdem war der Geburtstag, wo wir das erste Mal gemacht haben, mit der profitabelste Sales-Tag ever. Wie ist eure Perspektive? Würdest du das unterstreichen oder ist es eher ein Branding-Effekt oder sind die auch wirklich geil profitabel?
Also von Anfang an, wir haben mit dem ersten Event 2017 gestartet und seither waren eigentlich die Kampagnen, also man muss ja als Kampagne betiteln, weil du hast ja nicht nur das Event, du hast die Personen vor Ort, du hast die Social Channels, du nutzt jeden Channel, um das zu pushen. Und die waren wirklich von Anfang an profitabel bei uns. Eben durch die Reichweitenbündelung kannst du so extreme Effekte erzielen, die man sonst einfach überhaupt nicht erzielen kann. Und wir hatten jetzt zum Beispiel auch im April ein Event, was wirklich budgettechnisch auch im 6-stelligen Bereich war. Das heißt, wir haben 5 Creator nach Hawaii eingeladen und haben das aber mit einer Sale-Kampagne verknüpft. Also haben da gesagt, okay, wir kreieren eine geile Kampagne, wo der Kunde auch zu einem besseren Preis shoppen kann und verbinden das aber mit einem On-Brand-Event. Das heißt, es ist nicht nur ein langweiliger Sale, sondern wir kreieren da halt was drum. Und dadurch, also wir sagen auch immer, beim Birthday wird zum Beispiel auch ein Sale geben, dadurch schafft man es halt, die Profitabilität noch höher zu skalieren, weil du halt nicht nur einen Launch hast von einer neuen Kollektion, sondern halt wirklich am besten auch noch ein gutes, attraktives Angebot für die Community.
Was würdest du sagen, wie viel Prozent vom Budget nehmen eure Events ein? Kann man das so sagen? Also, dass man irgendwie, also vor allem auch jetzt auf Corona gesehen, war das dann wahrscheinlich ein herber Einschnitt, wo ihr erstmal überlegen musstet, was machen wir stattdessen, oder?
Ja, natürlich. Also wir haben dann mit Live-Shopping-Formaten gestartet, die eben digital waren. Aber die Event-Budgets, das variiert natürlich immer von Kampagne. Also ich sag jetzt mal, es ist bei uns schon ein großer Topf auf jeden Fall. Aber das ist halt wirklich unterstützend für auch den Auftragseingang, schlussendlich für den Umsatz. Das heißt, das Event natürlich macht keinen direkten Umsatz, aber in Verknüpfung mit den ganzen anderen Channels auf jeden Fall. Und deswegen ist es profitabel. Und ich kann es aber jetzt gar nicht, dann müsste Freddy hier sein.
Gefühl 20% des Marketing-Jahresbudgets geht in Events?
Ja, so zwischen 10% und 20% auf jeden Fall, ja.
Und wie viel würdest du sagen vom Gesamtumsatz im Jahr, wie viel kommen dann auch von diesen vor- und nachgelagerten Events? Also würdest du sagen, ein Drittel des Jahresumsatzes kommt tatsächlich von den Events, also an dem Tag selber, 2 Tage davor, 2 Tage danach?
Ja, also da sind wir auch zwischen 15% und 20% auf jeden Fall, weil wir halt High-Peak-Tage haben. Also es sind nicht viele im Jahr, aber an den Tagen, wo wir die Events haben, wo wir die Reichweite bündeln, da haben wir halt richtige Peaks mit richtig viel Traffic und es sind Minimum 15% bis 20% vom Jahresumsatz, ja.
Wie viele Leute arbeiten bei euch an Events? Also habt ihr eine Eventabteilung komplett, die nichts anderes macht?
Ja, genau. Wir haben aktuell 3 Personen in dem Bereich und es ist da natürlich aber auch wieder ein Zusammenspiel aus mehreren Abteilungen. Also Creator Marketing ist dabei, um für die ganzen Buchungen, Content ist dabei, dass das Event richtig geil angeteasert wird, dass wir dort Content kreieren. Das ist halt wirklich eine Teamleistung. Aber um das Event wirklich zu stemmen, haben wir eine eigene Abteilung. Das sind 3 Personen aktuell.
Viele unserer ZuhörerInnen sind natürlich so kein Snorks, kein Pure Lay von dem, sage ich mal, Umsatzvolumen. Daher, was würdest du sagen, wenn du jetzt hier zuhörst, was würdest du den Leuten empfehlen? Weil auch hier wieder meine Perspektive auf Events, und deswegen machen wir das jetzt auch, sage ich mal, relativ groß, dass umso größer ist, vor allem zum Beispiel gestern About You Awards, irgendwie jeder spricht darüber, weil da gehen mehrere Millionen rein, dann ist es auch, sage ich mal, so shiny auf Social Media, dass jeder drüber redet. Ich glaube, dass es super schwierig ist, diesen Event-Charakter für kleine zu adaptieren, weil wenn du dann ein Event machst, in Anführungszeichen nur mit 5 oder 10.000 Euro, ist es nicht shiny genug für Social Media, dass das irgendwie, dass die Leute darüber reden etc., weil man gar nicht mit einem kleineren Budget quasi gar nicht so die Leute erreicht dann. Würdest du das auch sagen? Also ist so eine Event-Strategie eher was für große Unternehmen, wo man sich's auch wirklich in Anführungszeichen leisten kann, weil man sechsstellig reingehen kann, oder merkt ihr auch, bei etwas kleineren Events, wo es nur um, in Anführungszeichen, nur um 5.000 oder 10.000 geht, merkt ihr auch schon, dass das extrem geil funktioniert?
Also ich glaube, es kommt wirklich auf die Nische an, in die man dann reingeht. Also zum Beispiel jetzt euer Snorks Coffee Treff, den ihr gemacht habt die Woche. Ich bin halt voll in der Bubble drin, ich habe es überall gesehen. Das heißt, ich hatte mehrere Touchpoints. Und wenn ich halt als kleinere Brand in die richtige Nische mit den richtigen Personen reingehe, die ich einlade und die ich vor Ort habe, dann kann ich auch mit kleinem Budget einen richtig guten Effekt erzielen. Und da muss man sich natürlich langsam dann auch, ne, Step für Step vielleicht weiterentwickeln. Aber da würde ich absolut dagegen stimmen, dass es keinen Sinn macht, weil es macht immer Sinn, dass Menschen zusammenkommen. Menschen, alle haben euren Hoodie getragen, ne? Die sichtbare Logo-Präsenz war voll gegeben und ich glaube, da musst du dir auch nicht super viel Budget reinschieben, sondern die Leute sind zu euch gekommen und das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Und dann kann man Step für Step halt anfangen, das Ganze auch hoch zu skalieren. Weil so wie die großen Marken es jetzt machen, ne, das ist natürlich schon crazy. Pandora hat jetzt ein riesen Launch-Event, gerade gestern auf Ibiza, und ich habe das nur angeschaut und dachte so, okay, das ist krass. Und ich dachte einfach so, geil, dass wir damit schon vor ein paar Jahren angefangen haben, weil das ist jetzt natürlich auf einem ganz anderen Scale, also das ist global. Benefit hat ein riesen Launch-Event auf Hawaii, ein globales. Also man merkt so, die ganzen großen Marken haben diese Konzepte jetzt adaptiert, hatten auch 2 Jahre irgendwo Zeit, sich das Ganze zu überlegen und zu planen und wirklich zu sehen, okay, das bringt was. Und ich dachte gestern nur, geil, dass wir das schon seit ein paar Jahren machen und cool, dass die Großen damit jetzt auch anfangen.
Kannst du dich noch erinnern, was euer erstes Event war?
Ja, das war richtig cool. Das war ein Pilet Flower Power Brunch in der Pfalz, wo wir gar nicht wussten, was passiert. Wir haben auch gesagt, hey, es kommen tolle Mädels, tolle Creator. Wir bieten auch einen Special Deal an dem Tag. Und es ist halt voll durch die Decke gegangen. Und wir waren alle so, wie geil ist das? War voll on brand. Der Content war on brand. Wir konnten die Leute kennenlernen. Es war ein mega geiler Tag. Und am Ende des Tages hat auch noch der Umsatz gepasst und alle Erwartungen übertroffen. Und das hat uns natürlich bestärkt, dass wir da auf jeden Fall auch weitermachen.
Wie sehr tat es euch dann in Corona-Zeiten weh, genau einer eurer wichtigsten Marketingkanäle, vor allem, wie du gerade gesagt hast, nichts verbindet so stark Performance-Marketing in einer gewissen Weise und Brand wie Events. Wie stark tat das weh irgendwie auch während Corona? Du hast jetzt gesagt, die Konkurrenz oder die Großen hatten jetzt 2 Jahre Zeit irgendwie aufzuholen, weil ihr wart in einer gewissen Weise dadurch gelähmt. Ihr konntet das gar nicht machen. Und wie stark konntet ihr dann auch mit Alternativformaten, wie du es gesagt hast, Live-Shopping, hier auch aufholen oder einfach das in einer gewissen Weise auch ersetzen?
Ja, also das erste Jahr, muss man sagen, haben wir es gar nicht für so schlimm empfunden, weil wir einfach profitiert haben davon, dass dass der Einzelhandel geschlossen war, alle sind auf E-Commerce, das heißt, die Leute mussten da online shoppen, das heißt, wir hatten da auch den ersten Lockdown über den Sommer einen absoluten Boom und haben davon profitiert, das heißt, wir haben das erstmal gar nicht so in Frage gestellt. Ich sag mal, im zweiten Jahr, wo man dann wirklich gemerkt hat, wir sind besser geworden, die Markenbekanntheit zu messen, das zu tracken und wirklich mehr auf die Brand einzugehen, da haben wir schon gesagt, okay, wir brauchen das wieder, das macht uns aus, wir wollen die Community, wir wollen alle beisammen haben und haben dann aber auch bei jeder Möglichkeit, wo es irgendwie okay war, ein Event zu veranstalten, das auch gemacht, also auch unseren vierten Geburtstag konnten wir ganz gut feiern, aber am Anfang, wie gesagt, hat es uns nicht so sehr getriggert, weil wir erstmal mehr Auftragseingang, Umsatz gemacht haben als eigentlich geplant, weil wir das zweite Quartal 2020 lief bei uns da sehr, sehr gut, aber irgendwann kamen wir an den Punkt, wo wir gesagt haben, wir brauchen das und deswegen bin ich echt happy dieses Jahr, dass es wieder anders aussieht.
Ja, anderer großer Punkt bei eurem Influencer-Marketing sind ja auch gemeinsame Kollektionen. Ich glaube, das bietet sich bei euch ja so an und auch das macht ihr, glaube ich, schon mehr oder weniger seit Anfang oder seit 3-4 Jahren. Ist da auch noch so Fokus drauf, dass ihr immer wieder sagt, nee, wir holen uns da immer jemand mit ins Boot, der mit uns die Kollektionen kreiert und dass man da auch nochmal das eigentlich ein bisschen emotional auflädt, ne? So wie auch die Events. Das ist jetzt nicht einfach ein Influencer, der gebucht wird und was über das Produkt erzählt, sondern der auch einfach sagen kann, ich war da dabei bei der Entstehungsgeschichte.
Ja, man darf diesen emotionalen Faktor von jemand, den darf man absolut nicht unterschätzen, wenn die Creatorin sagt, hey, ich habe das mitdesignt, ich war da dabei, ich habe das Designteam kennengelernt, ich habe daran gearbeitet. Es performt für uns immer noch richtig gut. Weil der eine Punkt ist auch, die Designs, die dadurch manchmal entstehen, würden wir vom Designteam gar nicht so antriggern. Also ja. Das kommt wirklich von der Creatorin und es ist einfach dann super on trend, was halt perfekt ist für uns. Und halt noch diesen Faktor, ihre Community mitzunehmen, ihre Community emotional auch an Pure Lay zu binden. Und wenn du halt wirklich Fan bist und ein Produkt kaufst, das trägst du halt und da denkst du dran und da denkst du auch immer mit an Play dran und kaufst dann auch wieder, auch wenn wir neue Launches haben. Das heißt, es ist halt auch ein super Tool, um die Community langfristig zu binden.
Wie viele so Kollabos habt ihr pro Jahr? Also
dieses Jahr haben wir 4 größere und haben aber auch um die 6 kleinere, weil wir dieses Jahr mal einen Test gestartet haben und haben gesagt, okay, wir wollen das nicht nur Creatorinnen anbieten, die ein großes Following haben und so weiter und so fort, sondern wir wollen noch mehr in die Nischen reingehen. Das heißt, wir haben gestartet mit unseren sogenannten Midweek-Drops und haben da wirklich Creatorinnen, mit denen wir lange zusammenarbeiten, wo wir echt eine tolle Relation haben, gesagt, hey, wir möchten mit dir eine kleine Kollektion machen. Das waren teilweise nur 3 bis 4 Pieces. Und da haben wir dieses Jahr 6 bis 8 Stück und haben gesagt, wir testen das mal, wie das ankommt. Und sind da gespannt, ob wir das nächstes Jahr dann auch weitermachen. Also wir sind dieses Jahr bei über fast 12 Stück.
Und ihr launcht immer sonntags und dann jetzt noch zusätzlich unter der Woche. Ist das immer noch die Strategie?
Genau, wir haben dieses Jahr mal einen anderen Test gefahren, war auch fürs Team, glaube ich, echt eine Challenge, weil man darf nie vergessen, was da alles hinten dran ist, ne? Tag, alles muss vorbereitet sein. Wir launchen eigentlich immer sonntags, genau, und dann kam dieses Jahr nochmal mittwochs ein Midweek-Drop dazu, so ein, zwei Mal im Monat. Und ja, da werde ich jetzt auch noch kämpfen, ob wir das weiterführen dann nächstes Jahr oder nicht.
Was sagt's, Bauchgefühl? Lohnt sich?
Wir hatten jetzt den ersten und es lief sehr, sehr, sehr gut. Oh. Und ich bin gerade dran, okay, mal Input und Output wirklich messen zu können. Das heißt, wie viel Ressourcen mussten wir da reingeben, um das Ganze stemmen zu können, um dann auch zu sagen, okay, es hat sich wirklich gelohnt. Und ich denke, die nächsten ein, zwei Wochen wird da eine Entscheidung fallen. Aber ich persönlich finde es ein mega Tool, weil es halt einfach Abwechslung reinbringt. Und man geht halt nochmal in neue Nischen rein, neue Communities, die auch ein bisschen kleiner sind, aber die halt total vertrauenswürdig sind. Und das finde ich sehr spannend daran.
Macht ihr Influencer-Kampagnen immer auf neue Produkte oder ihr habt ja auch so Evergreens? Ich glaube, so eine Kalea ist wahrscheinlich immer noch eins der Top-Produkte. Auch wenn ich schon so viele Mädels gesehen habe und immer denk so, ja, aber es ist immer noch ein Top-Produkt, ne? Und geht ihr da auch auf die alten Produkte, auf Bestseller oder ist es wirklich so eine Influencer-Kooperation immer dann auch auf neue Produkte basiert?
Was wir starten oder was wir gestartet haben, da waren wir die letzten Jahre noch nicht so stark, weil wir sehr launchgetrieben waren. Wir haben auch das Wording innerhalb der Company umgestellt und sagen, wir machen keine Launches mehr, wir machen Kampagnen. So, und ein Launch ist eine Kampagne, weil wir wirklich sehr hart auf diesen Launch waren. Du brauchst immer was Neues, um deine Ziele zu erreichen. Und wir wollen die Evergreen-Sachen viel mehr pushen und fangen da jetzt auch natürlich an, für dann Kampagne X auch ein Gesicht zu nutzen und sagen, hey, die Person steht für die und die Produkte und pusht eben die Kampagne mit uns. Aber Status quo ist, dass eher noch neue Produkte immer in Collabs mit Influencern, Creatern zu sehen waren.
Wie viele Produkte habt ihr mittlerweile? Also wie viele SKUs? Okay, dürfen wir schätzen?
Weißt du es in etwa?
Ich weiß, wie viele SKUs wir hatten, weil da ist ein Ziel dahinter, wie viel Prozent wir reduzieren müssen.
Okay, ich weiß, Nox hat 1500 SKUs letztes Jahr gehabt. Wir sind aber auch im letzten Jahr, nee, wir haben 2100, wir sind von 600 um 1500 nach oben auf 2100.
Mit allen Größeneinheiten.
Ja, und bei uns ist es auch ein Pain, weil du bist so in diesem, wie du gesagt hast, in so einer Skalierung drin und denkst, okay, noch mehr Launches, noch mehr Umsatz, noch mehr Profitabilität. Aber immer sich auch zu hinterfragen, welches SKU macht wie viel Deckungsbeitrag und so, lohnt sich das überhaupt, weil dann Lagerplätze und das alles hat. Lange Rede, kurzer Sinn, ich tippe 3000, sag ich.
Ich hätte jetzt gesagt 1,6.
4000.
Oh. Wow.
Und die müssen reduziert werden.
4000, ja. Das ist ein Wort.
Ja, steht oben auf der Liste.
Also so ein bisschen über 1000 Produkte wahrscheinlich, weil ihr habt eigentlich fast alles in quasi Rosé, Gold, Gold und Silber, ne?
Genau, und dann kommt die Komplexität bei den Ringen noch dazu. Da haben wir deutlich mehr Größen, die natürlich auch in allen drei Farben da sind. Mhm. Also es werden so 2500 Produkte sein.
Ja. Also da Learning, glaube ich, für jeden, der zuhört, würde ich mir mal, gerade letztens habe ich es mit jemandem Kumpel gehabt, weil er hat ganz viele verschiedene Farben gehabt und da habe ich gesagt, mach mal eine Auflistung von den irgendwie letzten 90 Tagen von allen SKUs, wie viel vom Gesamtumsatz quasi es auch wirklich ausmacht und man kann mal so pauschal sagen, je nachdem wie viel Produkt hat, aber wenn ein Produkt weniger als 1-5% vom Gesamtumsatz, jetzt erstmal nur Umsatz, das nicht so kompliziert macht, dann würde es statt in Frage stellen. Nicht eine Farbe, sondern mal quasi ein Parent-Produkt, ein Überprodukt. Wenn es unter 5% macht, würde ich mir immer stark überlegen, ob ich es überhaupt nachbestellen würde, weil das einfach sehr viel Komplexität. Ich finde, als Gründer sagt man dann oft so, ah, ich lasse es online, ich muss nur noch nachbestellen, das ist nicht mehr so viel Aufwand. Aber wenn man das halt über hunderte, tausend Produkte macht, dann ist das so enorm viel Aufwand. Noch eine Frage, Alisa, zum Influencer-Marketing. Würdest du sagen, die Stufe ist Influencer-Marketing, Produkte, Event, so von der Evolution? Oder würdest du sagen, erst wenn man Influencer-Marketing macht und jetzt zuhört und man merkt, irgendwie ist ein Sales-Kanal, der super wichtig ist, würdest du eher als erstes eine Kooperation machen, also ein gemeinsames Produkt rausbringen und dann mal ein Event? Oder würdest du eher mich erst fokussieren auf ein Event und dann auf eine gemeinsame Kooperation?
Man könnte auch alles drei verbinden. Also erstmal natürlich sollte man sich sicher sein, dass es die richtige Person dafür ist, ne, weil damit steht und fällt alles. Was wir halt immer gemacht haben, wenn wir eine Kollektion getroppt haben, mit jemandem, haben wir auch ein Event gemacht, also ein Launch-Event, wo dann eben die Community von ihr oder ihre Freundin, auch Familie und sowas kommen und wir halt da die volle Power der Community oder der Followerschaft nutzen, das Produkt halt so authentisch wie möglich zu pushen. Also best case ist es wirklich, wenn man alles drei verbindet, weil ich finde es immer sehr schade, wenn es Kooperationen gibt mit Creatoren und dann ist der Launchtag und die Person ist dann schlussendlich irgendwie vielleicht alleine zu Hause und sagt dann so, ich habe jetzt hier eine tolle Kollektion gelauncht, da muss was passieren. Ne? Also da muss was Emotionales passieren, da muss, man kann das richtig emotional aufladen, welche Countdowns wir da schon hatten, da sind Tränen geflossen, wir haben richtig geile Party gefeiert. Und wenn das halt passiert und das nach außen getragen wird, dann ist es auch authentisch. Und deswegen würde ich fast sagen, alles drei kombinieren.
Und das ist ja so ein bisschen auch ein Crow-Fact, wenn man eine Kollabo mit jemandem macht, wenn die Person dann ihre Freundin mitbringt, sind auch oft, wenn die Person Reichweite hat, dass sie kostenlos andere Influencerinnen, Influencer, Creator, wie auch immer man es nennen möchte, mitbringt, die man gar nicht zahlt, aber die ja trotzdem quasi dann posten und das ist ja so bisschen auch die Magie dahinter.
Ja, das passiert manchmal. Man dachte, das ist so oft passiert. Leider, da hat sich der Markt echt die letzten 6 Jahre ordentlich verändert. Aber klar, den Effekt hast du auch ab und an. Und natürlich, umso schöner es ist für die Person, desto mehr ist ja auch die Lust da, das nach außen zu zeigen, was da Besonderes passiert.
Ab wann würdest du jemanden empfehlen, das zu machen? Wir sagen jetzt mal eine gemeinsame Kollabo plus Event. Wie viel Umsatz würdest du sagen, sollte man damit vielleicht mit einer Creatorin schon gemacht haben oder generell im Influencer-Marketing? Weil das war bei uns so letztes Jahr. Wir haben bisher jetzt die zweite Kollektion, machen wir mit jemand zusammen. Bei unsere Produkte ist ein bisschen schwieriger in der Entwicklungszeit, aber wir haben so gesagt, okay, wir möchten mit der Influencern mindestens mal 2, wenn nicht sogar 3 Platzierungen gemacht haben, dass es nicht zu random ist. Nicht mit jemand zusammenarbeiten, ein Post und dann kommt schon ein gemeinsames Produkt raus, weil dann fühlt sich das für die Community auch oft schnell irgendwie komisch an. Habt ihr da intern sowas, dass ihr sagt, erst 3 Kooperationen oder so und so viel Mindestumsatz, wann man dann wirklich sagt, man geht zusammen irgendwie auf die Reise eines gemeinsamen Produkt und dann auch Event?
Ja, absolut. Also ich fände es auch komisch, wenn man sagt, okay, die Person hat noch nie mit der Marke zusammengearbeitet und dann direkt folgt ein Produkt. Ne? Was aber auch geht, wo zum Beispiel ich, Waterdrop war es, glaube ich, die haben jetzt eine Kooperation mit Adriana Lima rausgebracht.
Das habe ich auch gesehen.
Und da weiß ich nicht, ob vorher jemals eine Produktplatzierung bei ihr stattgefunden hat, wahrscheinlich nicht. Und das hat für mich auch funktioniert. Also ich dachte jetzt nicht, okay, was machen die? Nee, ich habe nicht gekauft, aber ich habe es gesehen und ich wurde sehr aufmerksam, weil ich es natürlich super spannend fand. Aber für uns ist es immer, wir haben meistens Jahresverträge mit den Personen und machen dann am Anfang des Jahres erstmal ein paar Postings und irgendwann dann zum richtigen Zeitpunkt, wenn die Kampagne in unseren Plan passt, dann setzen wir eine Kollektion um und also es macht auf jeden Fall Sinn, erstmal Vertrauen aufzubauen in der Community und dann mit was sehr, sehr Starkem wie einer Kollektion eben reinzugehen.
Spannend. Ich habe das auch gesehen bei Waterdrop. Wahnsinn. Was man dazu sagen muss, auch für alle zu hören, wir sind immer sehr real. Oftmals ist es gerade bei so VC und, sage ich mal, mit Investorengeldern wie Waterdrop, ich weiß es wirklich nicht, auch wenn ich die kenne und ich will hier keine False Friends in die Welt setzen, aber oftmals ist aktuell in der ganzen E-Commerce-Bubble ist das so, dass Leute wie sie, Adriana Lima, die könntest du so in der Form nicht bezahlen, würdest gar nicht rankommen, die kriegen dann 0,1% von der Firma, sind irgendwie über einen PE oder VC an der Firma, sage ich mal, beteiligt und so kommen dann immer mal wieder so outstanding Kooperationen zusammen. Ich habe auch ein paar Fußballer, habe ich jetzt mitbekommen, wo ich dann auch gesehen habe, die haben eine Kooperation mit irgendeinem Food-Startup und bringen zusammen irgendwie irgendwas raus. Und da war auch ganz klar, ja gut, der hat halt 1%, das ist dann so Media for Equity. Ich bin bereit zu posten und das zu machen. Also wenn ihr da mal was seht, nicht wundern, wenn sehr kleine Marken mit extrem großen Leuten zusammenarbeiten, ist das oft irgendwie so ein Deal.
Ja. Willst du uns noch ein paar Insights geben, wie ihr Influencer auswählt? Ich glaube, das ist auch für viele so ein großes Fragezeichen. So, wer passt denn zu meiner Zielgruppe? Wie macht ihr das fest? Und auch, ja, was gebt ihr denen vor? Wie geht ihr da einfach vor? Wie geht ihr die Influencer an? Und testet es vielleicht auch erstmal mit manchen?
Also, wir haben wirklich super viele Partner, die wir auch von Anfang an schon haben, wo es einfach klar war, hey, die passen zu uns und mit denen gehen wir schon echt die letzten 5, 6 Jahre. Und dann merkst du irgendwann, das ist eigentlich wie einen Kernkunden beschreiben. Du weißt ja auch, man sollte wissen, wer ist mein Kernkunde, mit welchen Aktivitäten muss ich den bespielen. Und ähnlich ist es bei Creatoren, was muss die Person mitbringen, dass sie auch zur Brand passt. Natürlich, wir sind auch sehr performancegetrieben, wir sind von Anfang an aus dem Cashflow gewachsen. Das heißt, für uns war natürlich die gewisse Performance, dass der Input zum Output passt, auch super wichtig. Das darf man nie vergessen. Trotzdem, manchmal unterscheiden wir dann auch zwischen, okay, das sind Personen, die stehen für die Brand. Also beispielsweise hatten wir zum Start vom Italien-Store eine Kooperation mit Chiara Ferragni. Und mir war klar, der Input, den wir da reingeben, den werden wir nie als Output wiedersehen. Aber ich wollte einfach in den Markt reingehen, wollte da stark reingehen. Habe gesagt, hey, so machen wir die Marke dort bekannt und bekommen es dann auch hin, dass andere Creator mit uns arbeiten wollen. Aber schlussendlich, ich würde wirklich einen Avatar, einen Kernkunden erstellen. Was muss die Person mitbringen? Wie muss sie ticken? Und wie passt sie auch zur Marke? Und so gehen wir da auch vor. Und was auch sehr interessant ist, weil gerade im Dachmarkt, wir haben da eine unheimliche Markenbekanntheit erzielt. Das heißt, man kommt auch irgendwo an seine Grenzen. Für dieses Jahr haben wir uns fest vorgenommen, in neue Communities reinzugehen. Und das, also man muss sich dann immer, was wir gemacht haben, ist, wir haben gesagt, okay, wir sind aktuell sehr aktiv in der Fashion-Lifestyle-Bubble. Mhm. Welche Bubble gibt's noch? Es gibt Travel, es gibt Gesundheit, es gibt Food. Und haben da gesagt, okay, wir wollen auf jeden Fall mehr in den Travel-Bereich, wir wollen mehr in den Surf-Bereich, weil es zur Brand passt. Und haben daraufhin dann die Creator ausgewählt.
Merkt ihr das jetzt, also habt ihr da schon erste Creator dann mit ihnen zusammengearbeitet, jetzt explizit für Surf, Travel etc.?
Ja, genau. Also wir haben jetzt gerade Dianina vor ein paar Wochen gesigned. Super gute Surferin. Ich weiß gar nicht, welche Titel sie alle schon gewonnen hat. Und ja, sie ist jetzt Teil der Purelay Family, Teil der Purelay Crew. Und ist auch mal, also für mich mega cool, weil das ist ja genau der Markenkern, den wir transportieren wollen. Und haben das dann auch wirklich zelebriert auf unseren Social Channels, dass wir gemeinsam miteinander arbeiten. Und ja, ich bin da gespannt, was dieses Jahr da alles noch kommen wird. Aber das finde ich halt sehr wichtig, dass man sich die Bubbles anschaut, die man noch reingehen möchte. Und ja, weil wir waren sehr Fashion-Lifestyle ja in der Bubble drin.
Ich finde, das ist aber auch ein richtig guter Tipp und gutes Learning für viele, weil auch was ich von vielen Kunden bei uns mitbekomme, dass die immer fragen, ah, Rumi, kannst du mal beim Influencer-Team nachfragen, wie hat die Influencerin performt, wie hat die Influencerin performt, dass man, glaube ich, ganz oft vergisst zu schauen, was macht eigentlich die eigene Marke aus und immer nur danach schaut, wer funktioniert bei anderen Marken gut, aber gar nicht überlegt, ob jetzt auch gutes Beispiel vielleicht irgendwie, ob ein Snox-Influencer, der jetzt irgendwie bei Snox gut funktioniert hat, der muss ja jetzt nicht bei Purelay gut funktionieren und man dann, glaube ich, ganz oft danach da sitzt und sagt, ja, super komisch, bei den anderen Marken, mit denen ich gesprochen habe, da hat der gut funktioniert und ich glaube, viele kaufen sich auch einfach Influencer ein, weil sie einfach sehen, okay, das sind die letzten 5 von irgendeiner anderen Marke, die sie gut finden, aber die haben eigentlich gar keine große Überschneidung von der Zielgruppe.
Ja, also das funktioniert gar nicht. Man muss das wirklich selbst, also jede Marke. Deswegen muss man auch vorsichtig sein, wenn man sagt, man gibt da irgendwelche Empfehlungen raus. Ne? Mhm. Also das ist wirklich teilweise total produktabhängig, ob das funktioniert oder nicht. Mhm. Also eine Creatorin, die vielleicht super bekannt ist für ihr Make-up, für das, was sie da macht, warum soll sie auf einmal super gut für Schmuck funktionieren, wenn die Community eigentlich nur Make-up-Tutorials von ihr möchte und nichts anderes. Also das darf man absolut nicht über einen Kamm scheren und muss da wirklich sich seine eigenen Gedanken machen, seinen eigenen Weg finden.
Du hast ja auch auf dem OMR-Festival gesprochen, genau wie ich. Und dort war meine große Headline, was ich auch gerade, wir bei Snox versuchen, uns neu zu erfinden, irgendwie auf TikTok. Ich glaube, die nächsten 12 bis 24 Monate muss jede weiter stark wachsende Firma irgendwie eine TikTok-Strategie finden und in allen Bereichen. Organisch, paid und im Influencer-Bereich. Wie geht es Purelay damit? Würdest du vielleicht erstmal die These mit unterstreichen? Es kann ja auch sein, ihr seid da auch noch auf dem Weg. Aber glaubst du auch, dass Purelay eine sehr starke TikTok-Strategie entwickeln muss und einen Weg finden muss?
Absolut. Also man hat jetzt, ich wurde gerade letzte Woche mit sämtlichen LinkedIn-Posts überschüttet. TikTok hat jetzt mehr wie sagt man, Watchtime als Netflix.
Ja, total gesehen.
Und es war deutlich mehr. Das heißt, der größte Konkurrent von TikTok ist auch Netflix, was ja an sich super spannend ist. Ja, natürlich, wenn unsere Zielgruppe darauf ist, müssen wir da aktiv sein. Und wenn wir darauf nicht aktiv sind und da keinen Weg finden, dann haben wir ein Riesenproblem die nächste Zeit. Und TikTok, muss schon sagen, ist eine riesen Challenge. Damals, wir haben 2016 gestartet mit Instagram, ne, das ist gerade da cool geworden. Ich fand es selbst super spannend. Ich wusste dann irgendwann genau, was wir zeigen müssen, wie wir agieren müssen. Jetzt bei TikTok, ich fühle mich selbst, ich werde jetzt 30 dieses Jahr. Ich denke so, oh shit, ich bekomme es selbst nicht mehr hin, ne, und finde es selbst komisch. Und ab dem Zeitpunkt, finde ich, muss man echt aufpassen, weil dann heißt es, man muss Gas geben, man muss es verstehen, man muss testen, testen, testen. Und im Creator-Marketing sind wir da auch echt ganz gut aufgestellt. Wir haben zum Beispiel auf unserem Singles-Day-Event letztes Jahr hatten wir auch 25% TikTok-Creator schon da und haben da den Content ausgespielt. Und uns war auch bewusst, der Input wird nicht gleich Output sein, aber wir müssen investieren für die Zukunft. Und ich bin auch vollkommen davon überzeugt, wer da jetzt als D2C-Brand und man möchte in die jüngere Zielgruppe rein, nicht Gas gibt, der hat ein Problem, ja.
Wir haben noch zwei abschließende Fragen, bevor wir zur Schätzfrage kommen von der Community. Wir haben ja auf Instagram gefragt, ob es Fragen an dich gibt. Und es gab ganz, ganz viele. Wir haben aber mal zwei ausgewählt, die ich super spannend finde. Nämlich die erste, was war die größte Herausforderung für dich als Gründerin und wie du damit umgegangen bist?
Das war die größte Herausforderung.
Wurdest du als Frau ernst genommen? Also ist das ein Thema gewesen? Ich weiß es ja selber nicht. Und auch gerne Romy dazu. Was ich immer zu unseren Leuten sag, wenn ich auch gefragt habe, ey, so jung, wurde die ernst genommen, dann sage ich immer, bei uns war das eigentlich scheißegal, weil man hat alles irgendwie bei Facebook-Ad eingegeben, mit den Influencern schreibt man per E-Mail, also das Alter sieht man nirgends, man hatte nicht so wie damals Verhandlungen mit Großen, also das ist alles irgendwie technologisiert, deswegen habe ich nie große Erfahrungen gemacht wegen meinem Alter, aber deswegen finde ich es sehr spannend, hat man da als Frau nochmal ganz andere Herausforderungen?
Ich sag mal, ich glaube, so das erste Jahr von Pilay war entscheidend, weil da haben Freddy, Etienne und ich auch gesagt, hey, wenn das gut performt, dann machen wir da was Offizielles draus. Und die Jungs hatten noch einen anderen E-Commerce-Store. Und ich war in dem Jahr eigentlich mehr oder weniger wirklich auf mich alleine gestellt. Und ich musste halt, ich war damals 24, ich bin an sich nicht so der extrovertierte Typ, der überall schnell angerufen hat und einfach da Dinge platziert hat. Aber ich war so davon überzeugt, dass wir das mit Pilay schaffen und dass da was dahinter ist, dass ich es einfach gemacht habe. Und es war für mich schon eine riesen Challenge, weil ich habe überall angerufen. Ich habe damals in jedem Einzelhandelsladen, glaube ich, in ganz Deutschland angerufen. Ich bin einfach reingelaufen, obwohl das eigentlich gar nicht ich als Typ damals war. Jetzt habe ich mich natürlich auch weiterentwickelt die letzten 6 Jahre. Aber das war schon eine große Herausforderung. Und das hätte ich auch niemals, wäre ich irgendwo angestellt gewesen, hätte ich das so machen können. Ich habe das gemacht, weil ich einfach gedacht habe, ey, fuck, das ist jetzt meine Chance. Und das, wenn ich da Gas gebe, dann machen wir da was Geiles draus. Und das war schon das erste Jahr eine große Herausforderung. Aber das Gute war, man hatte auch noch nichts zu verlieren. Und deswegen hat es halt auch noch Spaß gemacht dazu.
Was war deine größte Challenge, Romy?
Also spontane Antwort wäre der Moment, wo wir die ersten Leute fürs Noxalting eingestellt haben. Also ich glaube, das wäre so der Punkt, weil ich glaube da, ich werde es irgendwie in dem Podcast hatten wir es mal drüber, so einfach sehr lange immer wieder rausgezögert und ich glaube, wir hätten das auch schon viel früher machen müssen, aber so, das war der Punkt, wo ich dachte, oh, dann gibt's auch kein Zurück. Und es hat sich zu 100% ausgezahlt, aber das war, glaube ich, so ein bisschen die höchste Herausforderung oder größte Herausforderung, weil ich mir dachte, ich war mir da nicht sicher, ob ich mir das zutraue. Und ich meine, das ist ja irgendwie ganz ähnlich so. Man fühlt sich nicht 100% wohl damit und beide Entscheidungen waren zu 100% richtig. Und manchmal muss man halt über seinen Schatten springen. Aber da habe ich auch einfach ein bisschen gebraucht, wo ich dachte, boah, ich meine, du hast mir da auch die Zeit gegeben. Aber ich habe echt so ein paar Wochen, Monate gedacht, nee, lass mal noch gucken und so. Und irgendwann war dann so, irgendwann war dann ein Punkt, wo ich dachte, okay, nee, jetzt machen wir das.
Geil. Zweite Frage aus der Community. Gibt es bald neue Produktkategorien? Gibt es komplett neue Sachen, die wir bei Pilay sehen werden?
Ja, spannendes Thema. Es ist wirklich was, was uns nicht ganz so leicht fällt, weil wir immer sagen, hey, Pilay, ne, mit auch der Story inspiriert von Hawaii, wir haben eigentlich so viele Möglichkeiten, was wir machen können. Und wir haben so viele, dass wir uns nicht auf eine es ist manchmal echt ganz, ganz schlimm. Was auf jeden Fall kommen wird, was ich schon sagen kann, ist jetzt im Sommer ist ein Purée Parfüm, weil wir gesagt haben, wir wollen da auch auf den Events und unsere Päckchen sollen danach riechen. Wir wollen nochmal mit einem anderen Sinn auch die unsere Community an die Marke binden. Und es passt natürlich auch zu dem floralen Hawaii-Thema. Und für nächstes Jahr wollen wir wirklich mehr so in die Richtung Sommertextil gehen. Also wir haben dieses Jahr schon die erste Beachbag gelauncht. Wir haben Strandtücher. Das heißt, wir wollen Bikinis wollen wir auch testen, aber ist natürlich auch ein spannendes Produkt, ne? Wir sind im Schmuckbereich recht verwöhnt, was auch die Return Rate angeht. Und da hat man natürlich schon seine Sorgen, okay, man weiß, Bikini muss einfach sitzen. Das ist nicht wie bei der Unterwäsche, da kann es mal nicht ganz so sitzen. Ja. Ne? Es muss sitzen, weil du gehst in die Öffentlichkeit damit. Aber es ist halt voll on brand. Und wenn man sich unseren Content anschaut, die Models tragen Bikinis. Ich denke mir halt immer so, wieso ist das nicht ein Purée-Bikini? Wieso muss unsere Community dann fragen, wo ist denn jetzt der Bikini her? Und mein Traum ist dann schon, dass wir ein paar Signature-Styles haben, die einfach verfügbar sind. Und ja, so in die Richtung wird's gehen.
Interessant. Ich glaube, da freut sich auf jeden Fall die Person, die gefragt hat. Ich glaube, die hat da eine sehr gute
Antwort. Und du auch, Romy, hoffe ich.
Ich freue mich auch, ja. Ich freue mich natürlich. So, wir kommen zu unserer Schätzfrage.
Die Schätzfrage!
Wir schätzen ja immer einmal unseren Podcast und der Gewinner, der am nächsten an der richtigen Antwort dran ist, darf 100 Euro spenden und diesmal an Sustainable Coastline Hawaii, die sich einsetzen für Beach Cleanups und für Bildungsprogramme über ja saubere und müllfreie Strände, was glaube ich immer wichtiger wird. Und Larry hat wie jede Woche eine Schätzfrage rausgesucht. Hast du dein Handy auch dabei in der Nähe?
Okay, dann kannst du hier mein Handy nehmen. Du kannst eintippen und ich mach's hier am Laptop.
So, die Schätzfrage ist diese Woche: Wie viele Werbeausgaben in Dollar haben Unternehmen weltweit im Jahr 2021 für Influencer-Marketing ausgegeben?
Wow, also, wow. Ich weiß, um ein bisschen in den Rahmen zu geben, Umsatz von so Facebook-Ads im Jahr sind so plus minus 100 bis 150 Milliarden. Also,
das ist der Umsatz.
Ja, von Facebook selber. Also so wäre ich jetzt rangegangen.
Ja, das ist eine gute Info.
Ist halt die Frage, ob dann jetzt so Riesenunternehmen, ab wann ist Influencer-Marketing? Weil das eigentlich machen so große Brands wie Louis Vuitton und so, machen das ja schon immer halt als Brand Ambassador etc. Also ist jetzt mehr oder weniger als Facebook-Ads?
Und die Ausgaben, ne? Nicht der Umsatz.
Ja, die Ausgaben.
Ich glaube, so viele Nullen habe ich tatsächlich noch nie eingetippt.
Du kannst auch einfach nur quasi sagen, bla bla bla, Milliarden, Millionen, Trillionen. Okay, Alisa, was sagst du?
Ich hätte es mal gesagt, 50 Milliarden.
50 Milliarden. Romy?
Ich habe 37,5 Milliarden.
Ich habe 88 Milliarden. Und die Antwort ist, Achtung, Romy, du liest vor.
Im Jahr 2021 gaben Unternehmen laut Influencer Marketing Hub weltweit mit fast 14 Milliarden Dollar mehr als doppelt so viel für Influencer Marketing aus wie noch vor 2 Jahren.
Ach Gott, war ich schlecht. Hast gewonnen, Romy, du warst am nächsten dran. Ah, 14 Milliarden finde ich, also ist krass, ja, das verdoppelt. Ja, voll. Also 10% nur von Facebook Ads? Also finde ich echt nicht so viel.
Ja, hätte ich jetzt auch mehr erwartet.
Damit spende ich 100 Euro an
Sustainable Coastlines.
Yes.
Eine prägende Frage am Ende, die machen uns beiden, muss ich sagen, am meisten Spaß. Wir als Snox stehen ja für Why Not? Einfach mal was Verrücktes machen, durchziehen, scheiß drauf, was andere denken. Wann war dein letzter Why Not-Moment? Oder woran kannst du dich noch erinnern, wo du gedacht hast, scheiß drauf, Why Not? Ich mach einfach.
Also, das war tatsächlich letzte Woche, wo ich in der 37. Woche auf die OMR-Bühne gestiegen bin und mir so dachte, ey, why not? Also, wieso nicht? Jeder andere hat zu mir gesagt, das kannst du doch nicht machen und der Stress und hier und da. Ich so, nee, mir geht's super und wieso nicht? Und ja, das war wirklich mein persönlicher letzter Why Not-Moment.
Geil. Romy, du bist dran.
Da ich ja jede Woche mit einem aufkommen muss, sind die manchmal nicht ganz so groß, aber ich glaube, im Moment ist es so viel los und ich glaube, Sommer immer so voll mit Hochzeiten, Polterabend, alles Mögliche, ne? Und eigentlich war ich so, dass ich dachte, ich will eigentlich am Wochenende nur noch auf die Couch. Aber wir hatten so einen schönen Abend vor 2-3 Tagen, irgendwann in Heidelberg abends, mit Felix zusammen. Und eigentlich wollte ich fürs Wochenende absagen, nach Zürich zu kommen. Und ich dachte, nee, ich fahre jetzt einfach trotzdem. Und fahre jetzt 1 Stunde nach Zürich zu Felix.
Sehr gut. Mein letzter Moment. Ihr habt es ja alle mitbekommen. Wir haben durch die Investoren, geht es Felix und mir gut. Das kann man nicht anders sagen. Sind wir sehr dankbar für. Und mein bester Kumpel Yannick, der auch bei uns arbeitet, wurde 30. Und dann habe ich gedacht, schenke ich Yannick und mir was sehr, sehr Geiles. Und zwar, wir gehen jetzt, morgen früh fahren wir nach Paris, Champions League Finale, habe ich uns 2 VIP-Tickets organisiert. Das war das letzte Mal Why Not, weil ich gedacht habe, für sowas gibt man zu wenig Geld aus. Sowas werde ich meinen Kindern erzählen, dass wir Champions League Finale waren. Das war mein persönlicher Why Not Moment. Ich hoffe, ich bereue es nicht, als ich erzählt habe und dass sich's gelohnt hat. Aber ich bin auf jeden Fall aufgeregt.
Sehr stark.
Coole Aktion.
So, Alisa, allerletzte Frage. Welche deiner Charaktereigenschaften hat dich dahin gebracht, wo du heute stehst? Wenn du dich auf eine begrenzen müsstest.
Wir hatten wirklich schon alles dabei.
Ja.
Ich würde sagen, meine Flexibilität, jetzt nicht körperlich, weil dass man sich eben nicht auf eine Sache versteift und da kompletten Perfektionismus lebt, sondern dass man die Dinge so nimmt, wie sie kommen und dann flexibel nach Lösungen sucht. Und ja, so war es von Anfang an. Ja, die Charaktereigenschaft, die, wenn ich die eine nennen muss, dann ist es die.
Geil. Vielen Dank, dass du da warst. Hat
Dankeschön.
Viel Spaß gemacht.
Ja, danke euch.
Tschüssi.
Ciao.
Tschüss.
Und wir bleiben auch nächste Woche im Influencer- und Creator-Kosmos, denn wir haben Jonathan Schöck zu Gast. Er selbst ist Content-Creator und versorgt seine geile Community täglich auf TikTok und Instagram mit sehr, sehr witzigen Inhalten. Von ihm erfahren wir, wie der Alltag eines Creators aussieht und wie man sich in kurzer Zeit eine Reichweite von sagen und schreiben 1,4 Millionen auf TikTok aufbaut. Wahnsinn, Jonathan hat hier sehr, sehr tolle Sachen rausgehauen. Wir freuen uns, dass Jonathan zu Gast war. Und ihr wisst, denkt dran, Montag ist Podcast-Tag.
Snoxalting Podcast, das Why Not für dein Business. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns auch eine Bewertung da. Wir freuen uns.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.